Wir lesen heute die Verse 18 bis 21 aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefes, wo es um den inneren Kampf des Glaubens der Gläubigen geht. Ich lese uns zunächst aus dem 84er Luthertext diese Verse. Da heißt es: Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn in den vorigen Versen, 4. Kapitel und auch 5. Kapitel, es darum ging, um den Wandel und Dienst der Gläubigen, geht es jetzt in diesem neuen Abschnitt um den inneren Kampf und die Entscheidung für Jesus Christus, um den rechten Wandel nach außen haben zu können. Das heißt also Kampf um Geisterfüllung. Gemeinde Jesu in der Welt erhält nämlich die Aufträge, um Jesus zu dienen, nicht von außen, sondern durch das Leben im Heiligen Geist. Aufträge gibt es nur von innen her, nie von außen her. Aufträge Gottes werden durch den Heiligen Geist vermittelt, zum richtigen Handeln, zur rechten Zeit. Je nachdem, wie die innere Glaubenshaltung und die Glaubensentschiedenheit des Gläubigen ist für die Wege des Herrn, desto größer oder auch kleiner ist die Vollmacht zum guten äußeren Handeln im Alltag. Was Kinder Gottes außen tun, ist zuvor innerlich entschieden worden, entweder dafür oder dagegen. Was außen sichtbar wird, ist nur die Folge von dem, was innen ist. Was ein Mensch äußerlich tut, das ist innerlich bei ihm entschieden worden. Und darum geht es auch hier in diesem Text. Also, welche geistliche Qualität unser Leben in der Welt hat, wird inwendig in unserem Herzen entschieden. Und was im Herzen entschieden ist, das tritt auch als Resultat nach außen. Sei es das Zeugnis von der Gnade Gottes in Christus oder das Zeugnis des menschlichen Willens. Auch der tritt aufgrund der inneren Entscheidung nach außen, wenn nicht der Wille Gottes in der Entscheidung des menschlichen Herzens lag. Werden also die geistlichen Werke, die dem Herrn gefallen, nicht im Herzen entschieden angenommen, können sie auch nicht vollmächtig in der Tat entscheiden und erscheinen in dieser Welt. Wären also die Werke des Herrn, die ihm gefallen, nicht im Herzen entschieden angenommen, können sie auch nicht durch den Gläubigen und durch die Gemeinde in dieser Welt in der Tat erscheinen. Es bleibt dann nur übrig eine äußere religiöse Fassade, die ist dann sichtbar ohne Kraftausstrahlung, ohne Kraftausstrahlung des Geistes Gottes. Das wissen wir ja auch aus den Begebenheiten in Israel, als Jesus Christus über die Erde ging, bevor er ans Kreuz ging, dass er immer wieder auf diese religiöse Fassade hingewiesen hat, die nicht zum Heil führt. Im Gegenteil, die den Selbstbetrug im eigenen Leben fördert und auch vor den Augen der anderen und schlussendlich in der Hölle landet. Religiöse Fassade entspricht nicht dem Willen Gottes. Sie ist nämlich kraftlos, sie besteht nur in Worten und nicht in der Beweisung der Kraft. Und wir lesen auch im Korintherbrief, dass der Apostel Paulus dieser Gemeinde sagte, wenn ich zu euch komme, möchte ich, ich nutze mal dieses Wort, nicht die religiöse Fassade bei euch sehen. Ob die Versammlungen alle gut abgehalten werden, ob ihr gut geistlich euch bewegt, also das heißt nach außen hin sichtbar gekleidet, so als ob ihr Kinder Gottes seid, das will ich gar nicht sehen. Ich will die Kraft sehen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Entscheidende und das ist das, was zuvor in eurem Herzen entschieden worden ist. Die Kraftausstrahlung. Die Herzensentscheidungen sind im Leben des Gläubigen immer wichtig. Darum spricht ja auch der Herr in Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Bekenntnis. Nein, gib mir dein Herz. Denn da müssen die Entscheidungen fallen, in deinem Herzen. Fallen sie nicht für die Werke Gottes, wirst du sie nicht vollbringen können, wirst du auch kein Zeugnis von dem Handeln Gottes sein können. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. 4 Punkte sind in diesen Versen für mich wichtig geworden, die mir so aufgetan worden sind. Der erste, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Wein war zur damaligen Zeit bis in die heutigen Tage ein erlaubtes, gutes Getränk. Es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten und es gehört in manchen Ländern sogar zum täglichen Leben, zum Essen. Ich denke so an Frankreich oder Spanien oder auch andere Länder. Es war üblich, gang und gäbe, war ja nicht verboten. Aber dieses Wort saufet euch nicht voll Wein. Das war eben diese gefährliche Art, das Übermaß, unkontrollierter Genuss oder vielleicht sogar durch diese Dinge eine Betäubung von Problemen, was ja auch viele Menschen machen, Betäubung mit Alkohol, wenn sie einfach mit dem Leben nicht fertig werden. Und das kann bei Kindern Gottes auch so sein, dass sie so große Probleme haben, dass sie sich flüchten in irgendein Betäubungsmittel. Das ist leicht möglich. Aber das führt immer zu einem erneuten ich-bezogenen Denken. Dieses saufet euch nicht voll Wein heißt, wenn ihr dies tut, dann dreht sich alles nur noch um euch. Um eure Probleme, eure Fragen, euer Ich. Ihr habt keine Öffnung mehr für das Wirken des Heiligen Geistes. Das gilt also auch für das Übermaß aller Dinge. Im Galaterbrief heißt es ja auch, fressen statt essen. Manche kompensieren ja durch Fressen ihre Probleme und unterdrücken sie und wollen sie beiseite schieben und wollen einfach flüchten von den Realitäten ihres Lebens. Und so können auch viele andere Dinge eingesetzt werden. Unter dem Stichwort saufet euch nicht voll Wein oder fresst euch nicht voll oder lenkt euch nicht ab mit Sportspiel und Spannung und weiß ich was allem, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Denn dann entstehen Eigenschaften oder werden Eigenschaften wieder frei, die nicht aus dem Geist Gottes, aus der Gebundenheit im Geist Gottes entstehen. Die gläubige Gemeinde also, und wir müssen ja immer wieder sagen und uns daran erinnern, Gemeinde Jesu ist keine Organisation, ist kein Verein. Kann man auch nicht organisieren von außen, sondern ist ein lebendiger Organismus, der nur durch den Heiligen Geist zusammengehalten wird. Gemeinde Jesu, keine Organisation, sondern ein Organismus, von Gott gezeugt und auch durch seinen Geist zusammengehalten. Also die gläubige Gemeinde soll nicht wieder zurückgezogen werden in menschliche Entscheidungen, sondern dem Willen des Erlösers Jesus Christus zur Verfügung stehen. Dem Willen des Erlösers, unseres Erlösers. saufen voll Wein und andere Dinge lassen den Gläubigen wieder auf seine Empfindungen Acht haben. Das heißt, er richtet sein Leben nach seinem Gefühl ein, nach seinem Denken. Fühlt er sich wohl, dann will er vielleicht Traktate verteilen. Nehmen wir mal an, ich sage das so. Fühlt er sich schlecht, ach nö, dann mache ich das jetzt nicht. Er entscheidet einfach vom Empfinden her. So wie er sich fühlt, so arbeitet er dann, will er im Reich Gottes arbeiten. Aber es ist anders bei dem Geist Gottes. Der Geist Gottes achtet nicht bei uns auf das Gefühl oder auf unseren Gesundheitszustand, sondern er entscheidet für uns und gibt die Kraft auf dem Wege. Wir haben das ja auch oft erlebt, auch hier hinter der Kanzel standen Brüder, die im Grunde genommen ganz schwach waren zuvor, bevor sie hier standen, aber im Glauben aufstanden und wussten, dass sie den Dienst versehen sollten am Wort, und während sie dann dahinter standen hinterm Pult, ging es gut. Sie achteten nicht auf ihre Gesundheit dabei, wie sie sich fühlten, und sagten nicht aus diesen Gründen vielleicht ab. Also saufen voll Wein und andere Dinge im Übermaß nutzen, lassen den Gläubigen wieder auf seine Empfindungen Acht haben und danach handeln. Er wird den Auftrag am Nächsten, die Wahrnehmung dessen Zustandes, wie der Nächste jetzt sich gerade befindet, und seine Leiden verlassen. Das heißt, den Auftrag an dem Nächsten verlassen. Er wird wieder nur auf sich achten. Er sieht nicht mehr den verlorenen Menschen um sich herum, sondern er sieht das eigene Leben. Das passiert dadurch. Und das soll in der Gemeinde Jesu nicht sein. Jeder übermäßige Genuss zeitlicher Güter, wie sie auch genannt werden mögen, hindert den geistlichen Auftrag der Kinder Gottes. Der Auftrag heißt doch Zeugen von der erlösenden Gnade durch das Blut Jesu zu sein. Zeugen davon zu sein. Und das ist ja nicht nur eine Sache, die uns hier in der Schrift beschrieben wird, die nur ab und zu mal sichtbar wird. Das ist ein Lebenszustand, der immer präsent ist. Immer. Gemeinde Jesu ist in einen Zustand versetzt, wo sie immer Tag und Nacht in allem, was sie tut, Zeuge der Gnade Jesu ist. Da gibt es keine Ausfallzeiten, keine Urlaubszeiten, keine Erholungszeiten oder was man auch einsetzen mag. Gemeinde Jesu ist immer in demselben Dienst durch den Heiligen Geist. Aber wo eben tatsächlich wieder das Übermaß, also Genuss der zeitlichen Güter stattfindet, da wird das Augenmerk auf den Auftrag am Nächsten, seiner Situation, weggelenkt. Das Fleisch, so sagt auch der Apostel Paulus im Galaterbrief, streitet immer gegen den Geist Gottes und natürlich auch umgekehrt. Sie sind immer gegeneinander. Die kommen nie zusammen. Das heißt, hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder fleischliche Gesinnung oder geistliche Gesinnung. Es gibt nie ein Miteinander. Und das ist das, was hier auch neu im Epheserbrief aufleuchtet für die Gemeinde, dass sie darauf Acht haben soll und dieser Zustand, wenn sie im geistlichen Zustand steht, diesen Zustand wachhalten, aufpassen, dass er nicht abhanden kommt durch wieder übermäßige Beobachtung der zeitlichen Dinge. Unbereitschaft für den Auftrag Jesu, als sein Zeuge in der Welt zu leben und auf seine Wiederkunft hin unbereit zu sein, das sind dann Folgen der Unentschiedenheit im Herzen. Nicht der Unentschiedenheit im Bekenntnis. Viele sagen, ja, Jesus kommt wieder. Aber im Herzen sind sie nicht bereit. Wenn er jetzt käme, würden sie sagen, nein, jetzt ja nicht. Kann ja auch noch nicht sein, sagt man, ja, weil man Angst hat, er käme. Das heißt, die Entscheidung ist im Herzen nicht erneut wieder festgemacht worden. Sie ist nur mit Worten gesagt worden, aber nicht im Herzen. Das bewirkt dann die Unbereitschaft im Auftrag Jesu als Zeuge zu stehen. Man kümmert sich erstmal um sich und seine Sachen und unbereit auf die Wiederkunft des Herrn. Man führt nicht mehr den Kampf des Glaubens zuerst in allen Dingen. In Lukas 21, Vers 34 sagte Jesus auch schon vorbereitend, im Blick auf die Endzeit, im Blick auf diesen Griff der Welt, der Dinge dieser Welt, die wieder, auch wenn es möglich ist, Kinder Gottes so weit beeinflussen wollen, dass sie sich nur noch Sorgen machen um das äußere Leben. Da sagt der Herr Jesus, achtet darauf, seid wachsam, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Sorgen der Nahrung, mit Fressen und Saufen. Sorgen der Nahrung. Hier also diese Parallele. Und dann dieser Tag, also der Tag der Wiederkunft Jesu, schnell kommt. Also unerwartet, plötzlich. Ich war noch gar nicht bereit. Die Herzen können also durch den Genuss und den Übergenuss der zeitlichen Güter wieder abgelenkt werden von der eigentlichen Berufung, die alle wiedergeborenen Kinder Gottes bekommen haben, nämlich die übrige Zeit ihres Lebens nicht mehr für sich, sondern nur noch für Gott zu leben. Das klingt unserem äußeren Menschen sehr eng, aber dem Inneren, dem Geistlichen, der Seele, dem geistlichen Menschen klingt es wohl. Ich darf mit Gott leben. Kinder Gottes sollen also darauf achten, dass geistliche Veränderung nicht erst durch die Veränderung äußerer Lebenssituation entstehen. Auch das kann ein verkehrtes Denken werden bei Christen. Sie denken, die Umstände außen sind schuld, wenn es ihnen innerlich nicht gut geht. Und dann versucht man, die Menschen um sich herum zu verändern und die Situation in der Hoffnung, dass sich mein innerer Zustand verändert. Aber das ist nicht so. Sondern die innere Entschiedenheit für Jesus Christus verändert auch meine äußeren Lebensbezüge und Umstände. Genau umgekehrt. Ja, aber wir sind davor nicht gefeit, dass wir andersrum denken und denken, ach, wenn der doch bloß nicht so schwierig wäre und wenn die doch nicht immer bloß käme und wenn diese Situation nicht so wäre, dann würde ich doch auch geistlicher leben können. Das ist ein falsches Denken. Ich muss innerlich entschieden sein. Die Entscheidungen müssen im Verborgenen gefällt werden, damit auch nach außen hin die rechten Lebensbezüge entstehen. Alles beginnt also von innen. Wenn der tägliche Glaubenskampf innerlich für Jesus und sein Werk entschieden wird, nimmt also auch die Kraft des Heiligen Geistes zu, indem er sich nämlich ausbreiten kann in uns und somit auch die Vollmacht zum richtigen Handeln. Mir persönlich ist es immer wieder wichtig und ein Gebetsanliegen, das richtige Handeln zu erkennen. Handeln, das kann jeder. Kann ich auch, kann viel machen. Aber ist es das Richtige, was ich tue? Ist es auch die richtige Zeit? Ist es die richtige Art? Das bewegt mich dann und dann gehe ich ins Gebet und bitte den Herrn, dass er das ordnet in mir, dass das Richtige zur richtigen Zeit getan und gesagt wird. Wir werden also dann völliger ausgefüllt mit dem Heiligen Geist und das bedeutet ja voll Geistes, dass die Gemeinde von dem Auftrag mehr und mehr erfasst und erfüllt wird, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Gemeinde Jesu findet dann keine Ruhe mehr in der Welt, sondern wird stets und ständig in Gedanken und Taten dazu bewegt, anderen das Evangelium in irgendeiner Weise mitzuteilen. Man kann keinen Menschen mehr sehen, ohne darüber nachzudenken, ob er gerettet ist oder verloren ist. Das nimmt zu, das heißt voll Geistes werden. Immer mit den Augen des Herrn den anderen sehen. Geliebte Seele, sie muss erlöst werden. Ich kann nicht an ihr vorbeigehen und so tun, als ob es sie nicht gäbe. Mit dieser Erfüllung geht also dann begleitend aber auch die Veränderung des menschlichen Wesens in das Wesen Christi einher. Auch hier ist es entscheidend, innerlich immer wieder die Verbindlichkeit mit Jesus festzumachen, nicht das eigene Leben verändern zu wollen. Das machen Humanisten auch. Sie versuchen, ihren Charakter zu ändern. Sie reißen sich zusammen, dass sie gewisse Dinge nicht tun. Und andere, von denen sie glauben, dass sie gut sind, zu fördern. Dadurch entsteht kein geistliches Leben, sondern durch die innere Entscheidung für Jesus Christus breitet sich die Kraft des Heiligen Geistes aus und entsteht die Veränderung des Wesens. Das heißt, das Wesen Christi nimmt dann auch Raum durch die Zunahme des Heiligen Geistes. Denn nur er beinhaltet dieses Wesen, was wir nicht machen können, sondern was wir geschenkt bekommen haben. Denn Gott selbst, und hier sehen wir die Engigkeit des Auftrages in dieser Welt, Gott selbst ist der Missionar. Kein Mensch, und wenn er noch so fromm ist, kann aus sich Missionar sein. Gott ist Missionar, allerdings durch seine Gemeinde. Er missioniert mittels seiner Gemeinde die Menschen. Und darum braucht er Gefäße, die er selbst umwandeln kann. Und hier verstehen wir das, was auch im Kolosserbrief geschrieben ist, dass wir als Heilige, Geheiligte, Geliebte Gottes das zulassen sollen. Herzliches Erbarmen, das haben wir gar nicht. Das können wir auch nicht produzieren. Eine Freundlichkeit, die nicht versiegt, die einladend ist, hat der Mensch nicht. Er kann sie in seiner Fassade vielleicht irgendwo abbilden wollen, durch Gesichtsveränderung und Züge in seinem Gesicht, die das widerspiegeln sollen, aber er ist es nicht. Es ist nur die Fassade, nur die Maske. Ja? Aber diese Freundlichkeit, die hier angesprochen ist, ist die aus dem Heiligen Geist. Demut, das ist die, die Jesus besitzt. Die Sanftmut, die nur von Gott ausgeht. Die Geduld, die nur er hat mit seiner Schöpfung. Das einander tragen und vertragen können und vergeben können. In Wahrheit, und da muss man ja auch in sein menschliches Leben hineinsehen, das menschliche Leben ist nicht befähigt, dem anderen wirklich zu vergeben. So wie Gott uns vergeben. Ist er nicht. Man kann es mit Worten sagen. Aber man erinnert sich sofort schnell wieder daran, wenn es eine schwierige Situation ist. Das hast du ja auch damals getan. Der Mensch ist unfähig zu vergeben. Aber durch den Geist Gottes zieht er das Wesen an, was Jesus besitzt. Der vergibt im Sinne von Vergessen. Und auch das Wesen der Liebe, das breitet sich dann durch das mehr gefüllt werden im Heiligen Geist aus. Auch das kann man nicht studieren und machen. Es steht ja 1. Korinther 13 ab Vers 4. Sie ist langmütig, freundlich, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie stellt sich nicht ungebärdig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu. Und sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist das, was Jesus hat und was er ist. Was im Heiligen Geist verborgen ist, darum soll sich dies in unserem Leben, im Leben der Gemeinde ausbreiten und dadurch die Evangelisation, dadurch das Zeugnis von der Gnade Gottes in der Welt weitergeben. Wo dieser Zustand fest geworden ist, wo also von dem Übermaß des Genusses der zeitlichen Güter abgestanden ist und der Heilige Geist sich ausbreitet, das Wesen Jesu sich offenbart, muss dieser Zustand beibehalten bleiben, festgehalten werden. Darum also die nächste Aussage hier im Epheserbrief: Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, ein Wörtlein dazu. In eurem Herzen, wieder im Herzen. Da muss das zuerst stattfinden, nicht nur nach außen. Wir lesen ja auch im Propheten Jesaja, wenn nur von außen gesungen wird, dann sagt der Herr, ich mag euer Geplärr nicht. Das ist Geplärr, das mag ich nicht, damit habe ich nichts zu tun, spricht der Herr. Sondern das, was im Herzen ist, damit habe ich was zu tun und will was zu tun haben. Deswegen, um diesen Zustand des geistlichen Wesens zu fördern und zu halten, ist es nötig, sich stets und ständig an den Herrn, seine Herrlichkeit, seine Entschiedenheit, sein Werk erinnern zu lassen. Tag und Nacht heißt es einmal, sinne ich über dein Wort nach. Tag und Nacht, ja. Psalm 1 steht es schon, nicht? Tag und Nacht ist dein Wort für mich wichtig. Der innere Kampf der Gemeinde Jesu ist also die tägliche Entschiedenheit, sich dem Wort Gottes zu unterstellen, bedingungslos zu unterstellen. Das ist hier, im Epheserbrief wird ja eben dieser Korpus der Gemeinde Jesu angesprochen. Dieser Korpus lebt nur zeugnishaft, wenn diese Unterstellung unter dem Worte Gottes täglich geschieht. Dazu ist also die Erinnerung und Ermahnung an Gottes Wort nötig. Ich muss immer wieder bewusst gemacht werden, was will eigentlich der Herr? Wer ist er für mich geworden? Was will er mit mir tun? Das Hauptthema, also im Gesprächsaustausch der Kinder Gottes, soll immer Jesus Christus und sein Heil sein. Auch hier kann man sicher auch persönlich prüfen, ob das so ist, ob mein Alltag tatsächlich davon durchzogen ist in Gedanken und Worten, dass ich auch immer meine, das Heil in Jesus Christus. Wo das durchzogen ist, dann bleibt die Entschiedenheit, im Auftrag Jesu zu handeln, wach in dem Einzelnen und auch in der Gemeinde. Mit Worten der Psalmen reden heißt, sich der Gebete der Gläubigen anschließen, die den gleichen inneren Kampf des Glaubens führten. Psalmen sind ja oft ein Rufen zu Gott, hilf mir an diesem Punkt, denn das ist dein Wille, das will ich tun. Und dann kommt immer die Sprache Gottes, ja, ich will es tun, ich will dir helfen und so weiter. Ermahnt euch und fördert euch mit diesen Psalmen, mit Lobgesängen. Worauf weisen diese denn hin? Sie weisen darauf hin, sich an die freudigen, segensreichen Überwindererfahrung mit dem Herrn zu erinnern und anderen dadurch Mut zum Vertrauen in Gottes Wort zu geben, mit Lobgesängen. Austausch pflegen über dem, was der Herr an mir getan hat. Immer wieder sagen, von mir aus kann es auch so sein, dass einer immer wieder von seiner Bekehrung redet und sich freut über den Tag seiner Wiedergeburt und sagt, du weißt, das war so. Und da ist mein Leben einfach geändert worden. Kann man immer wieder reden, ja? Und der andere wird ermutigt, dann auch an seinen Tag der Wiedergeburt oder Zeit des Wandels in seinem Leben zu reden und sich daran zu erinnern und festzuhalten. Ja? So gegenseitig, Lobgesänge, Vertrauen, Mut zum Vertrauen in Gottes Wort dadurch zu machen. Weißt du noch, der Herr hat dir doch da auch geholfen, mir hat er da auch geholfen, ja, dann wird er dir auch jetzt helfen, er wird dir auch in Zukunft helfen. Das heißt Lobgesänge, die sollen in der Gemeinde pulsieren, darüber soll man reden. Nicht, ob die Stühle nun gut sind, auf denen man sitzt oder nicht, das ist alles nebensächlich, sondern diese Lobgesänge. Die geistlichen Lieder, sie sollen an die Macht und die Herrlichkeit, die Barmherzigkeit und das Wesen der Liebe Gottes erinnern. Und dabei geht es immer um den Inhalt der Lieder, ob sie eine Glaubensermutigung für den Nächsten darstellen. Ich freue mich immer wieder über dieses Bild, und was ja eigentlich gegen meinen musikalischen Strich geht, das Bild, was ich verinnerlicht habe in einer Nürnberger Gemeinde, wo ein Chor war von jüngeren Leuten, die jeden in den Chor mit hineingenommen haben, ob der brummt oder nicht brummt. Dann haben sie sich immer dichter an den Rand gestellt, die haben so laut gesungen, der konnte gar nicht mehr brummen, der hat einfach mitgesungen, was die anderen sangen. Da ging es einfach um den Inhalt, um das Herz, gar nicht, ob das nun schön klingt. Manchmal klingen ja, so wie Dora Rappert gesagt hat, ja, der Gesang der Gläubigen ist manchmal so elendlich, ja, so elendlich. Also eigentlich von Musik überhaupt keine Ahnung, ja, und klappt überhaupt nichts. Sie hat dann mal einen eigenen Bericht gegeben, sie war ja sehr musikalisch, die Frau, und sie kam ja aus einem, aus dem Messias von Händel und war noch so erfüllt mit dem Halleluja, was dort gesungen wurde. Und dann kam sie an einer Scheune vorbei, da waren so ein paar Gläubige und die haben so ein Heilslied gesungen, sagt sie, das war furchtbar musikalisch anzuhören. Aber, sagt sie, da, wo ich hergekommen bin, war zwar äußerlich der Klang gut, aber war es geistlich tot und da war Leben. Da, wo es nicht so gut klang. Auf den Inhalt kommt es an. Nicht, ob das äußerlich nun schön klingt, sondern ob der Inhalt stimmt. Ja? Meistens sind wir ja auch in einem christlichen Lager anders gelagert. Wir denken immer, es muss alles äußerlich so schön sein und verzichten wir auch auf den Inhalt. Sogar auf das eigene Herz verzichten wir. Viele singen mit, die sind mit dem Herzen überhaupt nicht dabei, sondern sie singen nur wegen der Töne mit. Aber es geht hier bei den geistlichen Liedern um den Inhalt, um die Verherrlichung Gottes, seine Macht, seine Majestät, seine Barmherzigkeit, das Wesen seiner Liebe. Mit solchen Gebeten und Zeugnissen, Bekenntnissen, soll also Gemeinde Jesu in ihrer Berufung wachgehalten bleiben. Sie soll bis zum Ruf aus dieser Welt in dem Bewusstsein bleiben, ich bin zwar in der Welt, aber nie mehr von der Welt. Das ist ein geistliches Bewusstsein, was unbedingt immer wieder gefördert werden muss. Sonst ist man plötzlich wieder von der Welt, weil man sich mit den Dingen dieser Welt so stark engagiert, dass man zum geistlichen Leben und Aufbruch keinen Raum mehr findet. Der innere Kampf soll in diesem Bewusstsein entschieden bleiben, wodurch wir auch den anderen Gliedern am Leib Jesu zum Bleiben in der Entschiedenheit helfen. In der Offenbarung, Gemeinde zu Sardes, Kapitel 3, Vers 2, heißt es, werde wach und stärke das andere, was das sterben will. Stärke es, nicht guck zu, wie das so dahin geht und der Abfall. Nein, du bist gefragt, ob du den anderen stärken willst. Durch die geistliche Entschiedenheit, die du für Jesus Christus hast, stärke auch den anderen, der angefochten ist, wo diese Entschiedenheit so langsam zurückgeht. Alle Zeit muss also der Name Jesu unser Herz bewegen. Name über alle Namen Jesu. Um ein Überwinder in der Welt zu sein und nicht das fleischliche Wesen wieder hochkommen zu lassen und darin zurückzufallen. Lesen wir noch die Parallelstelle aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Da wird das auch aufgegriffen. Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit, lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern und singt dem Herrn in eurem Herzen. Es muss also immer wieder der Abgleich der äußeren Handlung im Alltag mit dem geistlichen Innenleben geschehen, ob es übereinstimmt, ob es der Entschiedenheit in Christus entspricht oder ob es der Entschiedenheit wieder für den äußeren Menschen entspricht. Äußere Ereignisse, seien es freudige oder leidvolle, dürfen das Glaubensleben im Heiligen Geist nicht beeinflussen. Egal, was äußerlich geschieht, es darf keine Vollmacht haben, das geistliche Leben zu belasten und zu bedrängen. Das geistliche Leben muss höher sein. Das betrifft Menschen, das betrifft Situationen. Egal, was äußerlich geschieht. Gerade umgekehrt soll ja die Wirkung der Gemeinde Jesu in der Welt sein. Das neue Leben aus Gott soll durch den heiligen Organismus Gemeinde genannt, die äußeren Ereignisse prägen und immer überschatten. Da können wir sagen, persönliche äußere Ereignisse sind vielleicht Krankheit. Das ist ein äußeres Ereignis meines Leibes. Das Äußere, ja. Die Krankheit soll aber nicht mein geistliches Leben bedrängen, sondern das geistliche Leben soll darüber stehen und die Krankheit überschatten. Oder das Berufsleben. Es soll nicht mein geistliches Leben einengen. Oder vielleicht der Besitz, die Wohnung. Und schöne Dinge wie auch Hochzeit und Kinder sollen nicht das geistliche Leben belasten, sondern umgekehrt, das geistliche Leben soll fördernd für die äußeren Dinge sein. Und in der Gesellschaft können wir sagen, die Obrigkeit, egal wie sie jetzt gestaltet ist, soll nicht unser geistliches Leben belasten. Der Glaube, die Moral, Krieg, Frieden, Armut, Reichtum, alles was hier geschieht, Klimaerwärmung und dergleichen sollen nicht unser geistliches Leben belasten, sondern umgekehrt, wir beten für die Obrigkeit. Wir zeigen als Gemeinde Jesu, dass das Leben aus Gott anders ist und dass es lohnend ist. Kinder Gottes sind in ihrer geistlichen Haltung nicht von den Verschiebungen des gesellschaftlichen Lebens abhängig, sondern prägen sie die Gesellschaft durch Gebet, Zeugnis, Wandel mit zum Guten. Welche geistliche Entschiedenheit vorherrscht im Herzen des Gläubigen, tritt nach außen. Denn der Herr Jesus sagt auch, wovon dein Herz voll ist, davon geht der Mund über, das kommt nach draußen. Das kann man dann absehen. Das ist auch die Handlung, also nicht nur die Rede. Die Taten, unsere Taten werden inhaltlich von dem Herzenszustand bestimmt. Ein und dieselbe Tat, ich wollte immer gerne als Junge ein bisschen spielen gehen, raus, und musste aber dann im Haus so manches machen. Die Mutter hat gesagt, das und das und das. Und dann habe ich mich freiwillig gemeldet, den Mülleimer runterzubringen. Das ist doch eine gute Tat. Aber ich habe es nur deswegen gemacht, damit ich etwas länger draußen bleiben kann und gleich noch eine Kurve zu den Freunden drehen konnte. Die Frage ist, warum ich diese und jene Tat vollführe, mit welchem Inhalt, mit welchem Motiv. Meine Taten werden von dem bestimmt, was in meinem Herzen ist. Wie ich dem Nächsten diene, aus welcher Gesinnung diene ich ihm, zum Eigennutz, dass ich davon auch Vorteile gewinnen möchte, oder aus der Gesinnung der Segnung der Seele des Nächsten, damit er letztlich zur Errettung gelangt? Im Matthäusevangelium, Kapitel 12, sagt der Herr und spricht mit denen, die in der Fassade der Religion leben, Vers 34, ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr denn Gutes reden, während ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Wie könnt ihr Gutes reden, wenn nicht in eurem Herzen die Entschiedenheit für das Gute vorhanden ist? Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Also was im Herzen ist, davon wird die Tat letztlich auch bestimmt. Und noch dieser Punkt, den wir gelesen haben, sagt alle Zeit Danke. Das gehört auch zu der inneren Entschiedenheit, zu dem geistlichen Leben. Alle Zeit Dank für alles. Damit die Gemeinde Jesu in dem geistlichen Wandel und geistlichen Handeln in dieser Welt festbleiben kann, ist also das ständige Vertrauen in die Wege und Entscheidungen Gottes nötig. Ständige Vertrauen. Dankbarkeit für alle Erfahrung und Führung im Leben zu bezeugen, ist nötig. Seien diese Erfahrungen in unseren Augen gut oder schlecht, schwierig oder leicht. Wenn wir Dank sagen als Kinder Gottes, vertrauen wir immer dem Herrn und sagen, du machst alles richtig, du machst keine Fehler. Gemeinde Jesu, die ja vom Haupt des Leibes bestimmt wird und ihm unterstellt ist, glaubt dem Herrn, dass alle seine Führungen immer, egal wie sie aussehen, richtig sind und immer zum Besten mitwirken müssen. Und dass das nicht einfach ist, wissen wir. Da verliert plötzlich einer seine Frau oder seinen Mann. Ja, was machen wir da? Wir sagen zwar nicht, Gott hat einen Fehler begangen, aber durch unsere Haltung signalisieren wir, das war nicht gut. Da wird plötzlich ein junges Kind von einem Ehepaar weggenommen durch den Tod. Dann signalisieren wir durch unsere Haltung oftmals, also das hätte der Herr nun nicht machen müssen. Das heißt, da haben wir nicht sofort das Vertrauen, Dank zu sagen, alle Zeit und für alles. Das muss immer wieder erneuert werden, dass wir sagen, dennoch Herr, ich verstehe es nicht, aber ich danke dir für deine Wegführung. Deine Wegführung sind immer gut, denn ich bin ein Glied deines Leibes. Undank nämlich, besonders in schwierigen Situationen, sät Misstrauen den Führungen Gottes gegenüber. Undank sät immer Misstrauen den Führungen Gottes gegenüber. Dann entstehen Fragen, warum lässt Gott das zu? Das heißt, ich misstraue ihm. Er hat es nicht gut gemeint. Er hat es schlecht gemeint. Das erstickt die Freude des neuen Lebens im Heiligen Geist. Darum soll Gemeinde Jesu immer danken. Alle Zeit für alles. Kinder Gottes, ja, im Namen Jesu, nicht? Kinder Gottes müssen nicht alle Wege und Lebensumstände, die der Herr zulässt, verstehen. Darüber bin ich sehr froh. Denn wenn ich das müsste, dann würde ich mich auch daran aufreiben, weil vieles so unverständlich ist. Viele Leiden, die man so erntet, und ich höre das manchmal im seelsorgerlichen Gespräch, worunter Gläubige oftmals sehr leiden, nämlich durch das Verhalten der Mitgläubigen. Leiden sie manchmal noch mehr als durch das Verhalten der Kinder der Welt. Verstehen muss man das nicht, aber glauben, dass es Gottes gute Wege sind, die uns fördern, die er mit uns einzeln und mit der Gemeinde geht. Darum Dank sagen alle Zeit und für alles. Wir lesen es auch im Philipperbrief. Es zieht sich ja immer wieder durch die ganze Heilige Schrift dieselben Aussagen mit demselben Inhalt, weil es sich um denselben Gott handelt. Da steht ja im Kapitel 4, Vers 6, sorgt nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr dankbar seid. 1. Thessalonicher 5, 18. Das ist Gottes Wille. Dankbar sein. Dankbar sein, ohne verstehen zu müssen. Das ist das neue Vertrauen, das wir durch den Heiligen Geist bekommen haben. Wir wissen, Gott macht keine Fehler. Auch wenn er augenscheinlich Ungutes bei mir zulässt, ist es ein guter Weg, weil er ihn zugelassen hat, weil er ihn so gewollt hat. Im Prediger 7, Vers 14 steht ja auch, dass wir am guten Tag fröhlich sein sollen und am bösen Tag auch, denn beide macht Gott nebeneinander. Und dann kommt der kleine Zusatz, dass wir gar nicht wissen, was Gott wirklich tut. Also wir können Gott nicht ausforschen, wir können ihm nur zur Verfügung stehen. Wir können ihn nicht ausforschen. Wir können nur sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Er leitet nämlich recht und seine Wege sind gut. Psalm 25, das ist der gleiche Tenor, den David hier sagen durfte durch den Heiligen Geist, Vers 9 und 10. Er leitet die Elenden richtig und lehrt die Elenden seinen Weg. Also er leitet die, die sich ihm anvertrauen, immer richtig und seinen Weg, nicht den Weg, den die Menschen sich erdenken. Und die Wege des Herrn sind eitel, Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten, die sich also an ihm halten, die empfinden immer den richtigen Weg, den sie geführt werden, auch wenn er äußerlich nicht so gut aussieht. Und ich komme da noch zu dem letzten Punkt gleich. Gemeinde Jesu ist also würdig geachtet, Anfechtung und Leiden zu empfangen und zu erdulden, um darin zu zeigen, dass die Kraft und Hoffnung des neuen Lebens im Heiligen Geist immer stärker und wichtiger ist als jede äußere Lebenserfahrung und zum ewigen Leben führt. Also das heißt, diese Wege führt, die der Herr zeigt, diese führen zum ewigen Leben. Die Würdigkeit, Überwinder des Bösen zu sein, setzt dann das Zeugnis der erlösenden Gnade Jesu von Sünde und Tod frei. Zum Beispiel lesen wir bei den Aposteln in der Apostelgeschichte, bei den ersten Verfolgungen in Kapitel 5, Vers 40, wo man sie sehr stark ermahnt hat, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Man hat sie sogar geschlagen, ja, gestäubt heißt das hier, und hat ihnen geboten, sie sollten nicht mehr reden im Namen Jesu. Vers 41, sie gingen fröhlich darüber, was sie da erlebt haben, fröhlich von des Rats Angesicht, nämlich warum? Dass sie würdig gewesen sind, würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hin und her das Evangelium zu sagen. Das heißt, Gemeinde Jesu ist würdig gemacht worden, die Schwierigkeiten zu ertragen, und zwar mit der Kraft des Herrn, sodass daraus andere erkennen können, hier ist nicht mehr menschliche Kraft, sondern Gottes Kraft am Werke. Und in einem Kapitel 4, Vers 13 sagten nämlich dann die Obersten, sie sahen, nachdem sie sie nun dort gemaßregelt haben, die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich darüber. Das war ein Zeugnis der Gnade Jesu. Sie verwunderten sich, dass die auch noch froh sein können bei dem, was wir ihnen angetan haben, denn sie waren ja gewiss, das waren ungelehrige Leute. Das ist auch ein Trostwort, ja? Ungelehrige Leute. Es wird also sichtbar, dass sich Gott zu allen Gläubigen bekennt und es nicht auf äußere Gelehrsamkeit, sondern immer auf die Herzensentschiedenheit ankommt. Der Kopf ist nicht das Wichtige, sondern das Herz. Sie wussten, das sind ganz ungelehrte Leute, aber sie staunten über die Freudigkeit, die von diesen Leuten ausging, trotz des Leidens, was sie ihnen zugefügt haben. Und noch der letzte Punkt, seid untereinander untertan, Vers 21. Auch dieser, und das ist ein innerer Glaubenskampf, liebe Geschwister, das ist nicht ein Wort, was man jetzt so üben kann und vielleicht ein bisschen sich immer wieder einredet und versucht mit einer Demutshaltung, die klingt, sieht sowieso unecht aus, wenn man die von außen einnehmen will. Das überzeugt gar keinen. Das kann man nicht üben. Das ist wirklich ein Zustand der inneren Entscheidung für Jesus. Seid untereinander untertan. Das ist der innere Glaubenskampf, das zu wollen, zugunsten des Auftrags der Gemeinde in der Welt. Denn dieser Kampf des gegenseitigen Untertanmachens, ja, ist oft so groß, weil nämlich die äußeren Unterschiede des natürlichen Menschen auch bei dem Gläubigen genau das Gegenteil aufzeigen. Da ist einer klug und studiert, der andere ist dumm, hat nichts gelernt. So, jetzt soll der Kluge dem Dummen untertan sein. Das passt ja nicht, der hat mir zu gehorchen. Ich habe doch studiert. Versteht ihr? Deswegen gibt es da oft große Kämpfe, das muss im Herzen entschieden werden, nicht nach den äußeren Kriterien. Denn es gibt manche, die die Fähigkeit haben, Gedankengänge besser zu entwickeln als andere. Und da möchte natürlich der äußere Mensch dem Nächsten seine Gedanken aufzwingen. Du hast auch so zu denken wie ich. Ich will dir nicht untertan sein, sondern du musst mir untertan sein. doch zählt zur Gemeinschaft und zur Zeugniskraft in der Welt nicht die äußere Gabenqualität, sondern die innere Einheit. Nur die innere Einheit in Demut vor Gott und dem Nächsten. Untertan dem Nächsten gegenüber sein heißt, jeden mitarbeiten zu lassen. Denn jeder hat Gaben und Fähigkeiten bekommen, die auch ich brauche. Der andere braucht nicht nur mich, ich brauche den anderen auch. Der Stärkere soll also dem Schwächeren untertan sein, um dessen Schwächen mittragen zu können, und der Schwächere dem Stärkeren, um diesem die Gelegenheit zum demütigen Handeln zu geben. So steht es auch in 1. Petrus 5,5. Die Jüngeren sollen den Älteren untertan sein. Alle sollen miteinander untertan sein. Jeder soll dem Nächsten dienen, damit sie gemeinsam ein segensreiches Zeugnis des lebendigen Gottes in der Welt sein können. Eines Geistes, eines Sinnes. So steht es im Philipperbrief Kapitel 2. Das möchte ich uns doch noch kurz mal wieder ins Gedächtnis rufen. Im Philipperbrief 2, Vers 2 und 3. Erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid. Das heißt also nicht die äußere Schulung, dass wir alle äußerlich gleich denken oder gleich stark sind, sondern innerlich gleich vor dem Herrn sind, entschieden für Christus. Eines Sinnes, gleiche Liebe, nämlich die Liebe Christi, einmütig und einhellig seid. Nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, das ist ja nämlich alles nur äußerlich, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. So wie der Herr Jesus, und das ist gewaltig, er hat uns höher geachtet als sich selbst, als er die Schüssel nahm, mit Wasser und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Ihm hätten die Füße gewaschen werden müssen, aber er wusch den Jüngern, den Sündern, die Füße. Er achtete sie in dem Moment höher, er diente ihnen. Und das ist das, was Gemeinde Jesu fördert in dieser Welt. Bei allem geht es also um die Ehrfurcht vor dem Herrn, der uns aus dem Tod zum ewigen Leben gebracht hat. Für ihn soll stets die innere Herzensentscheidung getroffen werden, damit sein Wille und sein Wesen zur segensreichen Tat in dieser Welt wird. Solches Leben und solches Zeugnis aus Gott hat nur die Gemeinde Jesu. Nur die Gemeinde Jesu. Darum soll sie sichtbar werden, erhalten und gepflegt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Der innere Kampf des Gläubigen.